Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Wie kann das Zusammenspiel von Wissenschaft und Gesellschaft sich produktiv gestalten? Welche Erkenntnisse und welche Kommunikationsformate der Wissenschaft befördern eine informierte und demokratische Gesellschaft? Welche Rolle spielen dabei Medien und Politik, Gesetze und Akademien? Eine Reihe von Fragen rund um das Thema Wissenschaft für die Gesellschaft. Die Podiumsdiskussion am 16. Oktober 2025 beleuchtete diese und andere Fragen zum Thema kritisch und auch kontrovers. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften in Hamburg fand ein mehrteiliges Festkolloquium unter der Überschrift »Wissenschaft für die Gesellschaft« statt. Auf ein Begrüßungsgespräch und drei Impulsvorträge folgte die abschließende Diskussion. Alle Teile des Festkolloquiums können Sie im Podcast hören. In der Akademie-Mediathek finden Sie die Videos zum Festkolloquium. Bitte folgen Sie den Links in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Auf dem Podium diskutierten Professor Dr. Martin Kaye, Seniorprofessor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bielefeld, Professor Dr. Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Professor Dr. Bettina Rockenbach, Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Die Podiumsdiskussion moderierte, wie das gesamte Festkolloquium, der Wissenschaftsjournalist Dr. Jan-Martin Viada.
Ich habe mich ja bemüht, vorhin schon vor der Pause so ein bisschen Diskussion vorzuglühen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, ob mir das gelungen ist. Und Frau Rockenbach, ich würde natürlich gerne mit Ihnen starten. Als ich Herrn Carrier vorhin fragte, ja, wie war denn das jetzt mit der Leopoldina 2021, 20? Vielleicht auch 2022, vor allem 2021, damals mit den Empfehlungen in der Corona-Zeit. War das eventuell auch over the edge? Und er sagte, aber hallo. Sagen Sie das auch?
Also, ich bin seit März diesen Jahres Präsidentin. Das heißt, das war vor meiner Präsidentschaft und ich war auch nicht an diesen Stellungnahmen beteiligt. Deshalb würde ich die Frage gerne etwas weiten, auch mit dem Hinblick darauf, was Herr Mau nachher gesagt hat. Das fand ich nämlich sehr interessant. Also wenn wir uns versuchen, zurückzuerinnern an die Zeit, und ich glaube, bei mir, aber auch bei vielen ist das schon irgendwie lange her, Corona, dann waren das gerade am Ende von 20 über den Winter bis 21 hin schon extreme Zeiten. Das war vor einer Impfstoffentwicklung, das war bevor wir überhaupt dachten, dass das vielleicht so schnell gehen könnte. Wir haben sicherlich alle noch die Bilder im Kopf von den Leichenwagen, die da in Italien standen. Und das waren schon sehr bedrohliche Zeiten. Es war klar, es ist sozusagen ein Problem, wo die Wissenschaft einen Beitrag leisten kann. Und da müssen wir uns dann fragen, was ist das richtige Maß an dieser Stelle. Und ich glaube, da können wir sehr gut anknüpfen zu dem, was Sie gesagt haben. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, wir wissen es nicht, wir kennen diese Erkrankung nicht. Ist es eher so etwas wie eine Influenza oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Es gab natürlich Forschende, die da vorher zu geforscht haben. Aber was ist es eigentlich? Welche Rolle spielen die Kinder? Das war alles nicht bekannt. Und man kann sich natürlich entweder auf den Standpunkt stellen und sagen, wir sagen gar nichts, bevor wir nicht genügende Erkenntnisse dazu haben. Man kann sagen, wir sagen etwas Vorläufiges und dann in dieser abwägenden Haltung, wie Sie das auch gesagt haben, dass man sagt, naja, also wenn es dann eher die Influenza ist, dann sind die Kinder vielleicht ein großer Treiber, aber vielleicht sind es die Kinder auch nicht. Es kann so und so und so sagen. Oder man kann sich sehr viel spezifischer äußern. Und ich finde, das ist ein ernster Konflikt und ein ernstes Dilemma in einer gewissen Weise, wo wir auch für die Zukunft lernen sollen. Ich glaube, weder die, und wie oft liegt's in der Mitte? Wir können nicht sagen, wir gehen jetzt mal 2 Jahre nachdenken und dann kommen wir wieder. Zu sagen, es ist mehr oder weniger alles offen und vielleicht bestenfalls nennen wir euch Wahrscheinlichkeiten, Politik, und damit könnt ihr da machen, was ihr wollt, ist auch schwierig. Und das dann entweder bei der Leopoldina oder wir hatten es natürlich auch mit viel Beratung und Politik in Talkshows, dass dann auch von Medien, haben wir jetzt auch nochmal, von den Medien natürlich auch ein gewisser Druck auf die Wissenschaft ausgeübt wird. Ja Leute, ihr seid doch die, die es am besten wissen müssen. Was sollen wir denn machen? Und dass man dann als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler auch in die Situation kommt und sagt, ich weiß es vielleicht nicht wirklich, aber ich würde vielleicht das und das machen. Und das ist, finde ich, ist für uns ein Dilemma. Wenn wir uns zu wenig äußern, ist es falsch. Wenn wir uns zu viel äußern, ist es auch falsch. Und wir müssen irgendwie die Mitte finden. Mhm. Und ich würde dieses Beispiel gerne nehmen, um so ein bisschen auch für die Zukunft zu finden, wo ist denn da unsere, also muss nicht genau in der Mitte sein, aber wo bewegen wir uns in diesem Spektrum?
Herzlichen Dank, Herr Carré. Ist es vielleicht so, und ich würde die Frage noch gerne ein bisschen erweitern, dass nicht WissenschaftlerInnen und die Wissenschaft genauso wie Medien, wie Journalisten in bestimmten Krisensituationen in einen Konformitätsdruck geraten? Das heißt, plötzlich soll man irgendwie für die Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und plötzlich entscheidet sich das daran. Ich habe das erlebt in der Corona-Pandemie, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen plötzlich ganz staatstragend wurden und vielleicht auch ihre Rolle nicht richtig verstanden haben an der Stelle. Also die Frage ist, was macht Wissenschaft, wenn sie in so eine Rolle gerät? Und wir erleben das ja auch gerade an vielen Stellen, wo Wissenschaft vielleicht auch in der Gefahr steht, in autoritären Systemen in Verantwortung gezogen werden. Also wie findet Wissenschaft da die Rolle?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wissenschaft ist nicht politisch verantwortlich. Wissenschaft ist ein Beratungsorgan. Das bedeutet jetzt nicht, oder ich sage es mal andersrum, ich bin ganz einig mit Ihnen, Herr Mauer, es hat keinen Sinn, da einfach nur wissenschaftliche Tatsachen auf den Tisch zu legen. Nein, nein, man muss schon Werte einfließen lassen, aber nicht sozusagen als eigene Behauptungen der Wissenschaft. Wir als Wissenschaft vertreten jetzt diese Meinung, also diese Wertvorstellungen. Nein, konditional. Wenn ihr, die Gesellschaft, die Politik, der Meinung seid, dass diese Werte vorrangige Priorität genießen, zum Beispiel Erhaltung von Leben, das ist die Priorität. Ja gut, dann würde man eher dazu neigen, dies oder jenes zu machen. Ja? Das heißt, Wissenschaft würde sich hier, was Werte angeht, eher in einem Beauftragungsmodus empfinden. Ja? Also wir haben keine eigenständige Wertkompetenz, das ist die Gesellschaft. In demokratischen Staaten ist das die Gesellschaft. So, aber wir sind im Auftrag der Gesellschaft, übernehmen von daher sozusagen bestimmte Werte. Und dann bin ich ein großer Fan von alternativen Politikpaketen. Also wenn ihr die Menschenleben priorisiert, dann eher dies. Wenn ihr eine gleichgewichtigere Behandlung von Wirtschaft und sozusagen psychologischer Integrität der Jugend einbezieht, dann vielleicht eher dies. Also alternative Politikpakete.
Hätte sich doch die Wissenschaft damals gar nicht getraut, weil ihr vorgeworfen werdet, wieso ihr wollt zum Wert des Lebens Alternativen auf den Innenraum stellen. Das wäre doch gar nicht gegangen in der Debatte, da Alternativen hinzustellen und zu sagen, also entweder ihr setzt den Wert des Lebens ganz oben und ihr setzt was anderes dort nach oben. Ja, die Debatte war doch nicht so.
Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also Sie haben schon recht, da gab es so einen Konformitätsdruck hin. Das wäre aber letztlich keine Rechtfertigung, scheint mir. Die Wissenschaft hätte dann manns genug sein müssen zu sagen, nee Leute, und es gab ja alternative Ansätze wie in Schweden und so, und es gab auch sozusagen Diskussionen in den Qualitätsmedien, ja, wie die richtige Einschätzung der Werte ist. Und dann, ich glaube, das wäre eine richtige Zugangsweise gewesen, die man durchaus hätte einnehmen können, wie ich finde. Und das wäre eben eine Distanz zum Aktivismus, wo man eben sagt, so, wir als Wissenschaft sind der Meinung, diese oder jene Werte sollten vertreten werden. Das ist nicht die traditionelle Wertfreiheit, wenn man ja Werte braucht, um die Streitfragen überhaupt politisch relevant aufzuarbeiten. Mhm. Ja, aber es ist eine gewisse Distanz zu Sollensbehauptungen.
Vielleicht bleiben wir genau, Herr Mauer, an der Stelle, dieser Aktivismusbegriff. Der ist da immer irgendwo im Hintergrund da am Rumschwirren. Was bedeutet das genau für Sie? Und wir können das wieder auf die Corona-Debatte beziehen oder auf anderes?
Ich würde erstmal nochmal zwei Bemerkungen machen, wo ich denke, wo wir aus der Corona-Pandemie und der Rolle der Wissenschaft auch noch was lernen können. Also wenn ich jetzt nochmal die Leopoldina-Stellungnahme nehme und ich gucke mal die Disziplinen, die daran beteiligt gewesen sind, dann waren das, glaube ich, ein oder zwei Leute aus den Sozialwissenschaften, ein Bildungsforscher, den ich kenne. Und da würde ich sagen, wenn man das institutionell weiter aufgefächert hätte und auch über die Fächer weiter aufgefächert, wäre mehr Kompetenz reingekommen. Darüber gab es überhaupt keine öffentliche Debatte. Und das ist für mich ein Versagen der Wissenschaft selbst, wenn sie solche Gremien sozusagen durch Kooptationsverfahren oder von innen heraus institutionalisiert. Das zweite ist der enorme statistische Blindflug. Also das, was man eher an methodischen und auch datenmäßigen Instrumentarien hatte, um die Corona besser zu Wer infiziert sich wo? In welchen Schichten? In welchen Wohnvierteln? Ist das die Kassiererin? Sind das die Kinder? Meine Güte, das hätte man relativ leicht durch ganz normale sozialwissenschaftliche Survey-Forschung erfassen können.
Aber man war lieber mit dem Aktivismus beschäftigt, ja, als Politik? Nee,
das war jetzt nicht sozusagen die Vorrede zur Aktivismus-Frage. Aber da muss man sich nochmal, also wenn man da relativ zeitnah so einen großen Survey ins Feld gelassen hätte, dann hätten wir einfach viel, viel bessere Erkenntnisse gehabt und hätten viel früher auch wissen können, ob die Schule jetzt ein Infektionsort ist und die Kitas und so weiter.
Aber ich muss trotzdem nachfragen, warum hat man es denn nicht getan?
Ja, das ist auch eine Frage der Politik, ne? Obwohl ich jetzt sagen würde, vom Geld her steht das ja in keinem Verhältnis zu den wirtschaftlichen Schäden und auch fiskalischen Schäden, die durch Corona insgesamt ausgelöst worden sind. Ja, ich vermute, das hat auch wieder was mit der Stimme der Wissenschaft zu tun. Wenn man andere Disziplinen stärker gehört hätte, vielleicht nicht unbedingt aus der Virologie, sondern aus anderen, dann wäre man vielleicht auch auf dieses Methodenset und auf diesen Typus von Daten gekommen und hätte gesagt, das brauchen wir ganz zentral. Aber wenn man selber nicht mit diesen Daten arbeitet, geht mir ja selber auch so, ne? Ich erkenne meine Probleme immer durch den Typus von Methode und Typus von Daten, die ich regelhaft nutze. Aber andere Leute machen anderes und das muss man in der Breite zusammen, das sind Mosaiksteinchen, die man zusammenlegen muss. Ich glaube, wir können sehr, sehr viel aus dieser Pandemie und dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik lernen.
Ich halte nochmal dagegen. Ich behaupte, das war ein Stück weit eine Verirrung der Wissenschaft in ihrer Rolle in Richtung Aktivismus an der Stelle, weil tatsächlich die Wissenschaft als Gesetz gesehen hat, was das Ziel ist, und wir mussten gar nicht mehr über die Höhe von Infektionen diskutieren.
Es gibt ja nicht die Wissenschaft. Ne?
Das
die
kommt
Wissenschaft
dazu.
Selbst das eine sehr heterogene Veranstaltung. Wir hatten sie ja vorhin auch schon angesprochen, dass es jetzt nicht die eine Stimme der Wissenschaft gibt. Und natürlich hat das auch was mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik und Wissenschaft und Medien zu tun, dass man nur auf wenige Köpfe setzt. Das ist einfach so. Ne? Die Journalistinnen und Journalisten hängen sich dann zwei, drei Leute, die sie kennen, deren Telefonnummer sie haben, und die werden dann immer wieder eingeladen. Ne? Die werden gehen in die Talkshows und wandern da durch, aber es wird einfach nicht sozusagen ausgeweitet. Mhm. Und die Pluralität der wissenschaftlichen Zugangsweisen und der Methodiken, die gerät dann ins Hintertreffen. Und das ist, glaube ich, für uns eine Selbstverpflichtung, auch für die Akademien, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle zu sagen. Als Wissenschaft haben wir unterschiedliche Wege der Erkenntnisgewinnung oder auch unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Problem. Und die Pluralität dieser Perspektiven dürfen nicht sozusagen in diesem Prozess des Übermittelns an die Politik verloren gehen, sondern wir müssen selber dafür einstehen, dass wir disziplinär vielfältig sind.
Und an der Stelle, Herr Carrier, habe ich vorhin auch einen gewissen Widerspruch zu Ihrer Position gesehen, weil Sie verkürzt in Ihrem Vortrag gesagt haben, naja, vielleicht müssen sich die WissenschaftlerInnen, und man könnte ergänzen, die Disziplinen erstmal im stillen Kämmerlein einig werden über das, was zu tun ist, und dann möglichst als die Stimme der Wissenschaft sprechen. Und da hat Herr Mau vorhin gesagt, das sieht er anders. Haben wir Sie da richtig verstanden oder vielleicht haben wir Sie auch falsch verstanden?
Naja, also tendenziell, aber nur in Grenzen. Also es gibt ja die IPCC-Methode. Die sagen ja, wir müssen sozusagen die Streitigkeiten erstmal sozusagen unter uns besprechen und aushandeln. Und das machen sie im stillen Kämmerlein. Und dann kommt sozusagen mit einer geteilten Meinung der Wissenschaft, treten die dann vor. Und das Ziel ist eben, naja, dadurch gewinnen wir Autorität zurück. Ne? So, und das hat was. Aber das Problem ist ja anfällig gegen die Aufdeckung dieses Aushandlungsprozesses. Das waren ja diese East Anglia Hacks, ja, wo dann auf einmal sozusagen diese internen Diskussionen, ja, also gegen das Interesse der Leute aufgedeckt worden sind, und dann war der Schaden für die Wissenschaft da. Ja, so, deshalb bin ich auch nur begrenzt dafür und würde durchaus die Dinge so lassen sollen, dass die Öffentlichkeit schon einen Zugang hat. Aber wir beobachten ja Folgendes. in der Grundlagenforschung, in den Naturwissenschaften, jetzt, ich rede nicht von Geistes- und Sozialwissenschaften, in den Naturwissenschaften haben wir eine starke Konsensorientierung und am Anfang, wenn ein neues Feld erschlossen wird, dann gibt es ganz viel Kontroverse. Und das ist genau das Richtige. Das ist das, was die Leute natürlich machen müssen. Die müssen sich dem Problem aus verschiedenen Perspektiven nähern. Und das ist die beste Methode, um am Ende mit was Vernünftigem rauszukommen. Und was dann aber typischerweise passiert, ist im Laufe der Zeit, dass sich einer dieser Zugänge als in allen möglichen Hinsichten überlegen herausstellt. Also wir haben so eine automatische Konsensentwicklung. Ja? So, das spielt sich immer ab. Das spielt sich auch in der Grundlagenforschung ab. Und das ist dann, da tobt der Streit in den Journals und das nimmt niemand wahr. Und nur das Ergebnis wird dann gewissermaßen rezipiert. Und in diesen ganzen sozusagen gesellschaftlich relevanten Bereichen, da gucken die Leute auf den Prozess. So, und das ist erstmal schädlich. Ja? Das unterhöhlt sozusagen den Geltungsanspruch.
Ist das, Frau Rockenbach, vielleicht gerade eigentlich die Aufgabe von Akademien, diesen Erfindungsprozess der wissenschaftlichen Disziplinen zu moderieren, um dann mit Empfehlungen, mit Papieren, mit Gutachten zu kommen, die Richtung geben können und die nicht nur sind, naja, einerseits, andererseits? Ist das ein bisschen das, was Akademien leisten sollten?
Also ich glaube, genau wie Herr Kajeb das gerade beschrieben hat, das ist erstmal etwas, was in den Disziplinen abläuft, dass die disziplinären Vertreterinnen und Vertreter sich im positiven Sinne streiten um die besseren Argumente, um die besseren Experimente, um die aussagekräftigeren Theorien und so weiter. Die Rolle der Akademien sehe ich darin, dass man dann in der breiteren Vielfalt auch der Disziplinen, die vertreten sind, diese Erkenntnisse aggregieren kann. Ich habe das eben gesagt, wir machen keine eigene Forschung. Also wir legen dann, wenn wir ein Thema behandeln, dann nicht jetzt ein Forschungsprojekt dazu auf, sondern nehmen die Expertise unserer Mitglieder und führen die über die unterschiedlichen Disziplinen zusammen und bilden daraus dann ein neues Gesamtbild dessen. Ich würde gerne noch was zu den Daten sagen. Ich bin ja auch nun Empirikerin und das ist natürlich was, was man gerne hätte. Und um jetzt vielleicht mal ein bisschen von Corona wegzukommen, das ist was, was wir in vielen Dingen gerne hätten. Und wir haben als Leopoldina, aber auch im Konzert mit allen anderen Allianzorganisationen in der Wissenschaft, da sind die Universitäten wie auch die außeruniversitären Forschungsinstitute, wir singen da alle vom selben Blatt, wie das so schön heißt. Forschungsdatengesetz ist etwas extrem Wichtiges, dass wir Daten haben für die Forschung und dass wir auch Daten verknüpfen können, dass wir nicht nur die Gesundheitsdaten haben, sondern auch die Gesundheitsdaten mit den sozioökonomischen Daten miteinander verknüpfen können. Natürlich alles unter den Vorgaben des Datenschutzes, aber dass wir einfach nicht in diesem Blindflug weiter unterwegs sind, sondern empirisch fundierte Dinge haben. Und wenn wir uns daran erinnern, die Gesundheitsämter haben gefaxt, wir hatten die Corona-Warn-App, mit der hätte man natürlich schon Bewegungsprofile, also die hat Bewegungsprofile gehabt und die hat uns ja auch gesagt, ob wir vielleicht im Supermarkt neben einem gestanden haben, der dann einen Tag später infiziert war. Nur diese Daten dann auch tatsächlich an die Forschung zu übergeben, das haben wir nicht geschafft und da müssen wir deutlich besser werden. Da gibt es andere Länder, also in meinem Bereich, in den Wirtschaftswissenschaften nutzen wir sehr viel Daten aus Skandinavien, weil es da einfach viele gibt und weil es genau diese Verbindung zwischen sozioökonomischen Daten und vielen anderen gibt. An anderer Stelle haben wir die Daten aus Israel oder Großbritannien genommen.
Warum haben wir da einen Nachteil oder sind wir da hinterher, Herr Mau? Ist es, und jetzt würde ich das ruhig ein bisschen auch politisch-soziologisch erklären wollen, ist es so, dass wir an der Stelle vielleicht auch als Gesellschaft doch nicht dasselbe Interesse an empirischen Daten haben. Vielleicht will die Politik trotz anderslautender Beschwörungen, Beteuerungen es manchmal gar nicht so genau wissen von der Wissenschaft.
Ja, da wir jetzt hier in Hamburg sind, kann ich natürlich auch positive Dinge über Hamburg sagen. Zum Beispiel die Bildungsberichterstattung in Hamburg hat sich ja wahnsinnig gut entwickelt und damit auch die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler, weil man einfach viel mehr Evidenz hat. Und
wie wir jetzt gerade in diesen Minuten sehen, wenn der neue IQB-Bildungstrend rauskommt, dass Hamburg am wenigsten schlecht ist.
Hat Hamburg sich wahnsinnig gut entwickelt, aber bei vielen anderen Daten dürfen wir überhaupt keine Bundeslandvergleiche zum Beispiel machen, weil die Bundesländer das nicht gerne sehen. Wir haben die Verknüpfung von unterschiedlichen Datenquellen. Wir haben auch im föderalen System natürlich, ein Datenschutz wird überall sehr anders ausgelegt. Für mich, ich bin durch die DFG verpflichtet, die Daten an ein Repositorium zu geben, aber schon allein der Aufwand, den ich betreiben muss, um überhaupt dieser Verpflichtung nachzukommen, das dauert mich mehrere Wochen Auseinandersetzung mit der Verwaltung, mit dem universitären Datenschutz und so weiter. Und da, glaube ich, haben wir die Schraube ein Stück weit zu weit gedreht. Ich bin sicherlich nicht gegen Datenschutz, aber wir haben das ein Stück weit auch fetischisiert und zum Nachteil der Wissenschaft. Deswegen brauchen wir auch diese neue gesetzliche Grundlage. Da bin ich absolut dafür. Ich bin schon fast politikermäßig und weiche immer Ihren Fragen so ein bisschen.
Ich wollte noch mal hab das auch gerade gedacht. Mensch, das war gar nicht die Frage, die ich gestellt hatte.
Okay, aber ich wollte auch noch ein bisschen auf diese Frage, und ich glaube, die ist auch ganz entscheidend, die Herr Kaye aufgeworfen hat.
Also aber antworten Sie auf meine auch noch?
Oder? Ja, dann müssen Sie mir die gleich nochmal sagen. Sozusagen, sprechen wir nur über die Vorderbühne in der Wissenschaft oder auch über die Hinterbühne? Also wie kommen, was eigentlich der Prozess der Erkenntnisgewinnung? Oder gehen wir nur mit sozusagen robusten Resultaten an die Öffentlichkeit? Das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, manchmal ist dem Publikum auch zuzumuten, dass sie ein bisschen mehr Erkenntnisse darüber gewinnen, wie kommt man eigentlich dahin, wenn man eine wissenschaftliche Aussage treffen möchte. Ich glaube, das stärkt auch das Verständnis der Wissenschaft an vielen Stellen. Gerade mit den vielen Randbedingungen von Aussagen, mit den Vorläufigkeiten von Aussagen, mit auch Problemen von Datenqualität. Vielleicht sollten wir das auch ein bisschen offensiver vermitteln. Ich habe da keine feste Position dazu, aber ich glaube, beides, man kann das nicht gegeneinander ausspielen.
Ja gut, das sind ja schon unterschiedliche Positionen. Die einen, die sagen, wir gewinnen in der Wissenschaft mehr Vertrauen in der Gesellschaft, wenn wir offen mit unseren unterschiedlichen Positionen und Begrenzungen und so weiter umgehen. Und die anderen sagen, wir verlieren dann Vertrauen und wir müssen uns in der Öffentlichkeit irgendwie geschlossen präsentieren. Da gibt es schon unterschiedliche Perspektiven. Und mein Eindruck ist, lange Zeit war die Perspektive vorherrschend, die Wissenschaft muss es irgendwie besser wissen. Die muss alles wissen.
Aber ich stelle mir jetzt mal Herrn Kayes Position für die Wirtschaftswissenschaften vor. Ne, also Neoklassik, Keynesianismus und was nicht. Wie soll da zu einer Position gefunden werden? Ne? Die Vorstellung, wie das Land wieder auf Trab gebracht wird, ob über Verschuldung oder Nullverschuldung, schwarze Null, das sind natürlich auch Philosophien, die man wissenschaftlich nicht endgültig vielleicht klären kann.
Herr Kaye?
Ja, es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, den innerwissenschaftlichen Streit sozusagen für die Politik auf Null zu bringen. Nein. Unterschiedliche Politikpakete, wie ich sagte. Also dann gibt es ein keynesianisches Paket und ein neoliberales Paket. Und die Politik muss hier die Entscheidung treffen. Das scheint mir völlig klar. Nicht die Wissenschaft. Das ist überhaupt nicht ihr Job. Ich würde gerne einen Punkt von Ihnen ganz dramatisch unterstützen wollen. Mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft. Ja, Betonung der wissenschaftlichen Methode in der Öffentlichkeit. Was sind die Wissenschaftsprozesse? Viele Leute denken zum Beispiel, es gibt so eine Art von digitalisierte Bestätigung, also wie beim Gericht, entweder ist etwas bewiesen oder es ist nichts wert. Also entweder wird verurteilt oder ist ganz frei. Ja, ja, das ist ja völliger Unsinn. Also wir haben unterschiedlich gestützte Hypothesen. Ja, das ist eine graduelle Geschichte. Ja, so. Und es ist eine große Aufgabe, solche Dinge sozusagen der Öffentlichkeit zu vermitteln. Insbesondere, etwas kann besser gestützt sein als etwas anderes und trotzdem nicht bewiesen. Das ist ja etwas, was die Öffentlichkeit in vielen Bereichen nicht nachzuvollziehen bereit ist. Also hier muss mit großem Nachdruck gearbeitet werden.
Lassen Sie uns ruhig alle ein bisschen mehr ins Mikro reinsprechen, weil mich aufgezeichnet wird. Aber bevor ich würde gleich mir gern mit Ihnen noch zusammen genauer das Verhältnis anschauen zu den Medien noch mal ein bisschen nachfragen, auch gerade für eine Institution wie Leopoldina, das Verhältnis Wissenschaft-Medien und das Verhältnis Wissenschaftskommunikation noch mal, Herr Mau, was Sie angesprochen hat. Aber Herr Mau, vorher noch mal meine Frage an Sie, die Sie nicht beantwortet haben. Ist das alles Zufall oder hat vielleicht die Politik tatsächlich nicht unbedingt am Ende das Interesse, zu viel gute Evidenz zu bekommen, weil das ja auch den politischen Handlungsspielraum dann vielleicht durch die öffentliche Debatte einschränken würde?
Also ich bin auch an vielen so Evaluationsverfahren beteiligt gewesen. Wir haben vor vielen Jahren mal alle Ehe- und familienpolitischen Leistungen evaluiert für Ursula von der Leyen, die war damals noch Ministerin. Das waren 56 an der Zahl. Unglaubliches Wirrwarr und kompliziertes System. Da sind Daten erhoben worden, ökonometrische Analysen gemacht worden. Da gab es ein Interesse der Politik, das zu machen, aber es ist folgenlos geblieben. Na, auch die Empfehlungen, die dann da vielleicht abzuleiten gewesen wären, sind völlig folgenlos geblieben. Das ist für die Politik natürlich ein Risiko, wenn sie sagt, wir machen jetzt evidenzbasierte Politik und dann stellen sie fest, dass ihre Handlungszwänge so enorm sind, dass sie das gar nicht mehr umsetzen können. Ich bin ja auch im Sachverständigenrat für Migration und Integration gewesen. Wir haben da regelmäßig Papiere, Jahresgutachten geschrieben und so weiter. Ich will jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen da nicht zu nahe treten, aber der Effekt auf die Politik war extrem gering, weil das die Handlungsspielräume natürlich verengt, das eine, und das andere ist, weil die Handlungsspielräume häufig auch gar nicht da sind. Also selbst mit guten Absichten ist Politik nicht ohne weiteres in der Lage, den Schalter umzulegen. Und das führt vielleicht dann dazu, dass man bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse links liegen lässt.
Das heißt, wir müssen auch aus Seiten der Wissenschaft manchmal die Erwartungen an die politische Handlungsfähigkeit relativieren und dürfen vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Frau Rockenbach, Fragezeichen?
Ja, ich wollte gerne auch noch was zu seiner Frage sagen. Vielleicht interessiert es die Politik nicht, aber ich finde, als Wissenschaft müssen wir es einfordern. Es gibt Probleme, und dann nannten Sie das mit den Schulen. Das ist genau ein Problem, was ich auch kenne, dass die Länder untereinander nicht sozusagen vorgeführt haben wollen. Naja, in dem anderen Bundesland läuft es ja sehr viel besser als bei uns. Aber es gibt einfach Dinge in der Gesellschaft, die enorm wichtig sind, in der alternden Gesellschaft. Wie schaffen wir eine Gesundheitsversorgung in der Zukunft? Wie schaffen wir die Pflegesituation in der Zukunft zu bewältigen? Und da viel etwas mehr über die Mechanismen zu wissen, wie auch die Krankheiten, ich sag mal, in ihrem sozialen Umfeld und im Arbeitsumfeld und in einem größeren Kontext als nur dem rein medizinischen entstehen. Das ist so immanent wichtig für uns. Und da dürfen wir nicht sagen, okay, die Politik interessiert uns das nicht, dann interessiert uns das auch nicht. Das interessiert uns, das muss uns interessieren, und wir müssen die Politik dazu bringen, uns die Daten zu geben, damit wir das empirisch auch fundiert darlegen können.
Lassen Sie uns, oder möchten Sie ergänzen, Herr Carrier?
Nein.
Lassen Sie uns ein bisschen über die Rolle der Medien nochmal sprechen, weil dieses Wechselspiel der Politikberatung und der Medien, also die Wissenschaft will einerseits die Politik beraten, auf der anderen Seite steht sie in der Öffentlichkeit. Frau Rockenbach, was bedeutet das, wenn ich immer zwei Ansprechpartner habe, die Politik und die Öffentlichkeit? Was macht es auch mit Wissenschaft, wenn sie im Grunde weiß, sie kann vielleicht auch mit bestimmten Themensetzungen mehr Öffentlichkeit erzeugen als mit anderen oder auch mit bestimmten steilen Thesen mehr Öffentlichkeit erzeugen als mit anderen? Das sprach auch Herr Mau vorhin schon kurz an.
Ja, also ich sag mal, im Idealfall sind die Medien natürlich ein Vehikel, mit dem wir auch die Dinge transportieren können in die Öffentlichkeit, die auch eine Übersetzungsarbeit leisten. Wir sprachen eben über die Anreize, Sie hatten das in Ihren Folien, über die Anreize für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Ihrem System. Natürlich gibt es auch Anreize für Medienschaffende, gerade auch im digitalen, Klickraten, Abos zu generieren. Ich habe das selber erlebt, im Rahmen meines Amtsantritts gab es eine ganze Reihe von Interviews und sehr gut geschrieben sozusagen, und ich war dann sehr erstaunt mit der Überschrift, die dann nachher darüber ging, und dann sagten mir die zuständigen Redakteure, Redakteurin, ja, das legen wir gar nicht fest, sondern das legt die Redaktion fest, und das legt die fest unter auch dem Motto, naja, wie können wir da möglichst den Leser, die Leserin dazu bringen, das zu haben. Es gab ein Interview, in dem ich über viele, viele, viele Dinge geredet habe. Es ging auch darum, wie wir mit den amerikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ob wir die aufnehmen können. Und da habe ich irgendwann gesagt, naja, also alle werden wir nicht aufnehmen können. Und das hat dann die Überschrift, das Boot ist voll, gefunden. Das scheint ziemlich catchy zu sein, dass dann die Leute klicken, wenn man sagt, das Boot ist voll, weil das natürlich eine ganz andere Konnotation auch hat. Ich weiß, dass, ich sag mal, die seriösen Redakteure das auch gar nicht so gerne mögen, wenn ihnen da die Überschriften über ihre Gesetze. Also auch da gibt es Anreize, das muss man auch verstehen. Und die Anreize liegen natürlich in den ökonomischen Gründen, aber manchmal frage ich mich auch, wenn man sich Talkshows anguckt, dann gibt es dann einen Vertreter, Vertreterin schon von einer wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung, sag ich mal, und aus einem vielleicht falsch verstandenen Ausgleichsmechanismus denkt man, wir können nicht nur die eine, und dann wird irgendeine Mindermeinung da auch zu eingeladen, und durch Zuteilung auch von gleicher Redezeit hat man dann nachher als Zuschauer das Gefühl, okay, es kann so sein und irgendwie beides vielleicht auch gleich wahrscheinlich. Und das verstehe ich dann, muss ich sagen, auch nicht.
Diese Anreize, die Sie beschreiben, die im Mediensystem wirken, ich würde sagen, Herr Carrier, die wirken im Wissenschaftssystem genauso, dass wir bestimmte Anreize haben, als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin auch in die Öffentlichkeit zu gehen und Dinge auf eine gewisse Weise vielleicht zugespitzt zu formulieren. Oder Sie haben vorhin gesagt, vorzeitig Dinge rauszuhauen, vielleicht weil es einen wirtschaftlichen Erfolg hat. Da gab es vor ein paar Jahren auch in Heidelberg mal so einen Krebsbluttest, der dann sehr schnell rausgehauen wurde, weil man hoffte, damit auch wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Übrigens in Kooperation mit der Bild-Zeitung damals. Das sind dann auch so Anreize auf Gegenseitigkeit, oder?
Ja, genau, völlig richtig. Das bezieht sich ja auf die Wissenschaft, insbesondere in anwendungsnahen Bereichen. Und naja, ich hatte ja schon gesagt, ich finde, das ist ein Übel. Hier sollte der Wissenschaft mehr Zeit eingeräumt werden. Insbesondere, weil ja in diesen ganzen praxisrelevanten Feldern Forschung kompliziert ist und schwierig. Wir haben in allen diesen Feldern eine Spannung zwischen Verlässlichkeit und Relevanz. Das haben wir nicht im Grundlagenforschungsbereich, weil Verlässlichkeit haben wir sozusagen mit den gewissermaßen idealisierten Experimentalanordnungen, und das sind aber auch zugleich die, die den eigentlichen Effekt am besten rausbringen. Ja, so, geht da zusammen. In den ganzen praxisrelevanten Bereichen ist das anders. Da gibt es sozusagen irgendwie den reinen oder störungsfreien Effekt, aber der ist jetzt gerade nicht der, der sich in der Wirklichkeit findet, die voll von allen möglichen Störfaktoren ist. Ja, so, und da muss man jetzt eine passende Balance finden. Ja? Und das ist schwierig, das erfordert Arbeit. Man muss sozusagen seine Erkenntnisse so rüber retten, dass sie praxistauglich sind. Ja? Also das ist ja in der Medizin ein ganz häufiges Problem. Da geht irgendwas mit standardisierten Mäusen und dann geht mit Menschen überhaupt nicht, weil da alle möglichen anderen Faktoren eine Rolle spielen. Also das ist eine besondere Herausforderung, die eben besondere Sorgfalt erfordert und Zeit. Und das wäre ja auch der Punkt, wo ich eigentlich mein Hauptplädoyer hinrichten wollen würde, nämlich Wissenschaft braucht mehr Zeit. Wissenschaft kann nicht gut leben mit dem starken Praxisdruck, unter dem sie gegenwärtig in vielen Feldern arbeitet. Mhm.
Herr Mau, was bedeutet das, auch dieses Plädoyer, was wir gerade gehört haben, in einer Zeit, wo alle sagen, wir brauchen mehr Wissenschaftskommunikation, und wir müssen irgendwie die Demokratie, scheint mir manchmal, verkürzt argumentiert, durch mehr Wissenschaftskommunikation retten. Was bedeutet das?
Ja, ich kann jetzt nur als Sozialwissenschaftler sprechen, dass es natürlich eine enorme Nachfrage gibt, ne? Also jeder will natürlich wissen, wo kommt der Rechtspopulismus her? Was sind die Ursachen, Bestimmungsgründe, womöglich noch, was kann man dagegen machen? Ich glaube, solchen Erwartungen, öffentlichen Erwartungen kann man sich gar nicht entziehen, und man muss sich auch an der öffentlichen Kommunikation daran beteiligen. Und es ist natürlich so, dass es auch bestimmte Alltagsmythen gibt, die kursieren, ne, wo alle Leute irgendwie annehmen, das ist so und so. Ich habe selber zur Polarisierungsfrage. Da könnte ich jetzt nur sagen, man hätte doch noch 5 Jahre mehr Forschung machen können, und das ist wissenschaftlich auch noch nicht Konsens bei allen. Trotzdem finde ich es notwendig, auch in bestimmte öffentliche Debatten zu intervenieren, wenn man ein fundiertes und kommunizierbares Ergebnis hat. Ich glaube, wir haben jetzt angesichts auch der vielfachen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, auch nicht die Zeit, immer uns zurückzuziehen. Ja, gut, wenn man Wirtschaftshistoriker ist und so, dann kommt es vielleicht jetzt nicht, oder wenn man die Schrift nur Hölderlin studiert, vielleicht nicht auf den Monat an, ne, irgendwas zu publizieren. Aber in vielen anderen Fällen haben wir einen hohen Zeitdruck, und den kann die Wissenschaft auch nicht vollständig ignorieren.
Ich würde gerne in der zweiten Hälfte unserer Diskussion auch schon im Hinblick auf mögliche Publikumsfragen gerne öffnen hin zur gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade erleben. Wir befinden uns in vielen Ländern an der Grenze hin zu einem hoffentlich nur temporären Siegeszug der autoritären Gedanken. Wir sehen das in ganz vielen Gesellschaften, wir sehen auch bei uns, wie sich die Wahlergebnisse entwickeln. Wir sehen den Druck, der zum Beispiel auf die Genderforschung entsteht, auf Postcolonial Studies. Und ich höre auch immer öfter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann im halboffenen Raum sagen, ein bisschen schuld sind die selber schon auch, die hätten mal nicht so politisieren müssen. Ich halte so ein Argument für gefährlich, weil am Ende die Wissenschaften selber schuld darin sind, wenn sie unter Druck geraten. Wie sehen Sie das, Frau Rockenbach? Und das bringt uns wieder zurück zu diesem Frage nach Neutralität auch von Wissenschaft. Ja? Ist Wissenschaft selber schuld irgendwie, wenn sie dann politisiert und dann wird sie halt unter Druck geraten?
Also das finde ich auch ein schwieriges Argument, zu sagen, sie ist selber schuld. Ich würde an dem ersten Teil Ihrer Frage gerne ansetzen. Warum sehen wir das denn? Meine sozusagen private Analyse in diesem Fall ist, wir haben schon ziemlich viel als Gesellschaft und das weltweit in den letzten Jahren an Veränderungen miterlebt. Das fing mit Covid an. Das ging mit dem, als wir das gerade irgendwie dachten, das haben wir jetzt überstanden, ging das mit dem Angriffskrieg weiter, mit einer ganzen Reihe von Konflikten. Und das ist natürlich etwas, was große Veränderungen für uns alle bringt. Manche können damit besser umgehen als andere, aber für viele brechen auch einfach Lebensmodelle dazu zusammen und die können sich nicht vorstellen oder sind auch wirklich in existenziellen Krisen, wie es denn dann weitergehen soll. Und ich denke, eine Aufgabe der Wissenschaft ist zum einen natürlich zu sagen, was passiert um uns herum. Also Klimakrise ist natürlich auch ein Thema, aber auch sozusagen mit der Konnotation, wir tun unser Bestes, um das auch in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was nicht überall ankommt und dass dann Strömungen, die sagen, naja, also wir holen euch eure heile Welt von gestern zurück und es wird wieder alles gut und wir drehen alles Mögliche zurück, was vielleicht nicht zurückzudrehen ist. Da mögen Leute gerne dran glauben wollen. Wäre ja auch schön, wenn vielleicht manche Dinge so funktionieren würden. Und dass wir, ich will da überhaupt keinen Vorwurf machen, aber dass wir als Wissenschaft, wenn wir auf diese Dinge reagieren, dann versuchen sollten, auch nicht in einem Art Alarmismus, das ist jetzt alles schlecht und das ist alles schlecht und es wird katastrophal, sondern auch die Wissenschaft versuchen einzusetzen mit einem positiven Lichtblick am Ende, dass man sagt, es ist alles wahnsinnig komplex, es ist vernetzt und so weiter, aber wir tun sozusagen das Beste, um euch allen zu helfen, die Dinge in den Griff zu kriegen.
Herr Carrier, Sie haben vorhin beschrieben, dass sich irgendwas in der Wissenschaft zu irgendeinem Zeitpunkt, wir haben nicht genau feststellen können, wann, was verändert hat. Und daraus könnte man dann doch tatsächlich ableiten, naja, wenn dann die Wissenschaft unter Druck ist, Sie haben das auch so ein bisschen dargestellt, Replikationskrise ist das eine Thema, das andere Thema Politisierung, selber schuld.
Naja, also das würde mir jetzt auch sehr drastisch und radikal erscheinen, aber ja, ich habe ja auch schon in meinem Vortrag gesagt, das war eine Entwicklung, die so den übergreifenden Geltungsanspruch der Wissenschaft in der Öffentlichkeit tendenziell unterhöhlt hat, ja, weil Wissenschaft dann als Partei wahrgenommen wurde. Und ich denke, Wissenschaft müsste verhindern, als Partei wahrgenommen zu werden. So, aber das ist nur sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich letztlich nicht verstehe, wo dieser überbordende, kurzsichtige Egoismus, der sich da in diesen Netzforen austobt, wo der eigentlich herkommt. Die Verweigerung von Argumentation. Ich muss sagen, meine Frau ist da Frontkämpferin. Also die gibt denen immer kräftig einen aufs Haupt. Und nur deshalb...
Bringt nicht so viel, oder?
Nein. Bemüht sich, aber redlich. Aber nur deshalb weiß ich, ich meine, das sind völlig unglaubliche Äußerungen. Ist alles frei erfunden, ohne irgendwas. Und es wird auch nicht, die Argumentation wird verweigert. Und da stehe ich mit einer gewissen Fassungslosigkeit vor. Ja? Das scheint mir aber ein wichtiger Teil dieses Phänomens zu sein. Ne? Also hin zu diesem kurzsichtigen Egoismus und losgelöst von der sachlichen Basis. Es geht eigentlich nur um die eigenen politischen Vorstellungen. Und der ganze Rest ist im Grunde nachrangig. Und ich kann mir letztlich nicht erklären, wie das zu so einer Haltung
kommt. Na, dafür haben wir Herrn Mao, um das zu erklären, oder?
Na gut, das hat natürlich was generell mit dem veränderten Strukturwandel der Öffentlichkeit zu tun und der geringen Rolle von journalistischen Standards in der Breite. Öffentlich-rechtliche Medien werden vielleicht nicht mehr so stark genutzt. Wir haben auch einen Rückgang der Qualitätspresse als Leitmedien und ein Rüberwandern natürlich in soziale Medien, die nach ganz anderen Aufmerksamkeitsökonomien funktionieren, eben als Affektgeneratoren, wo man eben auch sehr zugespitzte, sehr emotionalisierte Botschaften besser absetzen kann als andere. Da gibt es eben einen Aufmerksamkeitsbias und dann führt es eben dazu, dass man nur noch mit bestimmten Botschaften durchdringen kann. Und ich rede ja immer gern so von der stillen Mitte, ne? Also die Leute, die sagen ja sowohl als auch oder ja und, also die irgendwie auch komplexe Situationen oder ambige Situationen einigermaßen gut aushalten können. Wenn sie da irgendwie einen Tweet absetzen und das ein bisschen ausdifferenzieren, dann ist der natürlich relativ erfolglos. Aber wenn sie was sehr stark zuspitzen, ne, also das, da wüsste ich auch, ich müsste mir jetzt nur was ausdenken, gegen wen oder was ich schießen müsste, dann würde das wahrscheinlich riesige Wellen schlagen. Und das kann man bewusst einsetzen und das machen ja auch rechte Akteure, das bewusst einzusetzen. Die Frage ist, ob man in so einen Aufmerksamkeitswettbewerb überhaupt hineingehen sollte. Ne? Das ist ja dann so eine Art Wettrüsten der Emotionalisierung des Publikums und ich glaube, da kann man eigentlich nur verlieren.
Aber das finde ich nochmal eine ganz spannende Frage, weil uns das zurückführt zu dieser Frage der Rolle von Wissenschaft. Wie neutral muss Wissenschaft sein? Kann Wissenschaft sein? Auch da gibt es wieder zwei Herangehensweisen. Die eine wäre, wir müssen uns als Wissenschaft, wir dürfen nicht Anwalt, ein bisschen aus der Medien auch entliehen, wir dürfen nicht Anwalt sein, auch nicht einer guten Sache, hat, glaube ich, Hans-Joachim Friedrichs mal gesagt. Auch ein bisschen für die Wissenschaft, wir präsentieren die Fakten, aber wir sagen nicht, wo es lang gehen soll, also immer schön neutral sein. Man könnte aber auch sagen, diese Neutralität ist jetzt schon so ein bisschen so ein vorauseilender Gehorsam vor den autoritären Tendenzen unserer Gesellschaft.
Naja, die Frage ist, ob man jetzt selber so aktiv, so stark in so eine Politisierung hineingeht und selber dann zu so einer Art politischem Akteur wird. Ich glaube, sozusagen eigener Sache zur Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit zum Beispiel, da sollte man das tun. Bei anderen Aspekten sollte man irgendwie Versachlichung und Nüchternheit und Differenzierung vielleicht nach vorne stellen. Ich glaube, die Wissenschaft ist auch gut beraten, wenn sie sagt, wir gehen in Kontexte oder in Foren oder in Formate, wo wir auch erfolgreich kommunizieren können. Das sind jetzt vielleicht jetzt nicht X. Ich mache ja unglaublich viele auch kleinformatige Veranstaltungen, dezentrale Veranstaltungen in Mittelstädten oder in Kleinstädten oder im ländlichen Raum. Und da kommen auch viele Leute, die sind jetzt erstmal keine Wissenschaftsanhänger oder wissenschaftsaffin. Aber es funktioniert dann dort zu kommunizieren. Und ich glaube, dann sind wir vielleicht in solchen Face-to-Face-Interaktionen manchmal erfolgreicher als in diesen Affektgeneratoren.
Herr Carrier.
Ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass es mehr als diese zwei Haltungen gibt. Es gibt mehr als, ich lege die Fakten auf den Tisch und das ist es dann. Und ich bin Aktivist und trete für bestimmte politische Überzeugungen im Namen der Wissenschaft ein. Also es gibt die Haltungen, die ich beschrieben habe. Man kann sagen, wenn ich bestimmte Werthaltungen annehme, ja, dann würde dies folgen. Wenn ich andere annehme, folgt das. Oder ich betrachte mich als beauftragt von der Politik, bestimmte Werthaltungen umzusetzen, bestimmte Politiken umzusetzen. Und wie gesagt, die Strategie meiner Wahl ist immer ein Politikpaket, wo also unter bestimmten Wertagglomerationen dann sozusagen bestimmte Strategien beschrieben werden. Soweit muss man der Politik natürlich entgegenkommen. Also man kann ja nicht erwarten, dass die Politik es schafft, aus einer Sammlung von groben Fakten sozusagen eine Politik herauszudestillieren. Das muss man schon selber machen. Aber die Entscheidung muss die Politik treffen. Und deshalb sozusagen diese Strategien in der Mitte, die ich versucht habe zu erklären.
Trotzdem nochmal nachgefragt, muss die Wissenschaft jetzt ihre Rolle strukturell verändern in den Zeiten, die jetzt vor uns liegen? Frau Hochmann, Sie haben das beschrieben, wir haben verschiedene Krisen, die hinter uns liegen. Corona, Ukraine, wir haben übrigens auch eine riesige demografische Krise, die sich immer stärker auswirkt. Wir haben die Veränderung der Digitalisierung, die langfristig wirken. Man könnte es, was heißt das für die Wissenschaft in der Gesellschaft? Braucht die Wissenschaft zugespitzt gefragt ein neues Geschäftsmodell?
Also das ist natürlich etwas, wo die Wissenschaft extrem gefragt ist, genau in solchen komplexen Situationen zu versuchen, einen Weg zu weisen. Von daher, glaube ich, ist die Wissenschaft gebrauchter denn je, wenn man das so formulieren kann. Aber es ist natürlich auch schwierig durchzudringen, weil Sie haben es beschrieben. Also es ist nicht in wenigen Zeichen oder ganz kurz mal gesagt, die Dinge sind schon komplexer. Und es ist ja so, dass in vielen Bereichen die Menschen der Wissenschaft extrem vertrauen. Sie finden es gut, wenn sie ein neues Handy haben, was noch tollere Dinge kann als alles andere, freuen sich über wissenschaftlichen Fortschritt. Wenn sie ins Krankenhaus gehen, wollen sie die beste medizinische Versorgung, ihre Leiden möglichst schnell gelindert haben und. Aber auf der anderen Seite gibt es auch, dass man sagt, wenn ich das ignoriere oder diese Krankheit leugne, dann ist sie einfach nicht da. Und ich glaube, da muss man klar machen, dass funktioniert so nicht. Weder das Klima kümmert sich darum, was ich darüber denke, noch die Krankheit, gegen die ich mich impfen könnte, kümmert sich darum, ob ich sage, es gibt diese Krankheit eigentlich gar nicht. Das ist in gewisser Weise eine schwierige Kommunikation, die Wissenschaft aufnehmen muss und die Wissenschaft in dieser Situation international vernetzt, komplex, die Dinge untereinander vernetzt, wo die Wissenschaft einfach sagen muss, es ist kompliziert, aber sozusagen wir helfen euch dadurch zu navigieren und Kopf in den Sand nutzt nichts.
Ja, wenn ich darf. Ja, also es gibt natürlich diese Haltungen der Wissenschaftsgläubigkeit und der Wissenschaftsleugnung. Aber es gibt eben ganz viel dazwischen. Und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen. Das ist dieses Wissenschaftsmisstrauen, was ich kurz angesprochen habe. Das ist eine Haltung, die ganz viele Leute haben. Und wir sehen das ganz praktisch. Also zum Beispiel Patienten, also Compliance heißt das im Jargon. Also folgen die Leute eigentlich den medizinischen Anweisungen oder Ratschlägen? Ja, und das tun die in der Regel nicht. Es ist nicht so, dass die ignorieren, aber die nehmen vielleicht die Hälfte der Dosis. Ja, so, und dann gibt es Analysen, die sagen, ein erheblicher Teil der wirkungslosen Therapien beruht darauf, dass die Leute im Blut nicht den richtigen Spiegel entwickeln. Ja, so, also das ist eine Distanzierung, Misstrauen, man glaubt den Pharmafirmen nicht, sind ja alles ökonomische Interessen, die wollen nicht die Leute heilen, die wollen Geld verdienen, ja, und deshalb gehen wir ein bisschen auf Distanz. Das wird nicht ignoriert, nein, man nimmt ja die Hälfte. So, und das ist eben eine Haltung, die sozusagen ganz verbreitet ist, auch beim Klimawandel, wenn das sozusagen mit den eigenen Interessen so ein bisschen ins Gehege gerät, ja, also man müsste jetzt vielleicht nicht mehr so ein SUV fahren oder so, dann distanziert man sich. Naja, die Wissenschaft hat ja vielleicht nur Halbrecht oder so, ja, so, also das ist so ein Misstrauen. Und das ist schon ein wichtiges Phänomen, ja? Was, wenn ich das noch sagen darf, ja auch teilweise damit zusammenpasst, dass die Wissenschaft gerade in solchen komplexen lebensweltlichen Fragen nicht richtig gut ist. Ja? Also manchmal eher für so standardisierte Situationen spricht, auch und gerade im medizinischen Bereich. Also es ist ja so, dass wir zum Beispiel wenn ich bei Medikamenten bleiben darf, da ist es ja so, dass Leute, die älter sind, haben eine geringere Stoffwechselrate, also scheiden so ein Medikament auch langsamer aus und dadurch akkumuliert sich das stärker im Blut. Ja? Das ist aber nirgendwo berücksichtigt. Da steht so eine Standarddosis, ich sage mal für den 25-jährigen Mann. Ja? Und da werden keine Verteilungen groß in Betracht gezogen. So, das ist der Fehler auf Seiten der Wissenschaft, der dann auch dazu führt, dass die Leute sozusagen mit einem gewissen Recht sich von der Wissenschaft distanzieren.
Herr Mau, möchten Sie noch ergänzen? Wir öffnen dann zum Publikum anschließend.
Nee, ich denke, vielleicht öffnen wir es einfach, ne? Denn sonst machen wir dann hier zu viele Runden oben.
Herzlichen Dank. Wir haben jetzt noch 2,5 bis 3 Minuten. Und da würde ich gerne in einer kurzen Abschlussrunde von jedem von Ihnen in maximal einer Minute hören, was aus Ihrer Sicht in der jetzigen Situation, in der wir uns gesellschaftlich befinden, vielleicht die wichtigste Aufgabe von Wissenschaft ist. Und jetzt verallgemeine ich ruhig von Wissenschaft, was die wichtigste Aufgabe sein wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Wenn Sie eine Sache rausnehmen müssten, worauf kommt es an, Herr Carrier? Mikro gerne. Eine Minute maximal.
Ja. Also es geht natürlich immer um die Steigerung der Erkenntnisgewinnung. Wir wollen die Welt verstehen, wir müssen die Welt verstehen, um ja den Herausforderungen, die die Zukunft bringt, von der Natur her, von der Gesellschaft her, besser entgegentreten zu können. Wichtig scheint mir dabei, dass Sorgfalt eine große Rolle spielt, größer als in einigen Bereichen in der Vergangenheit, und dass Wissenschaft mehr, ich sag mal, Luft erhält, also Spielraum, um zu stärker gestützten Antworten, Lösungsvorschlägen vorzudringen.
Herzlichen Dank, Frau Rockenbach.
Also ich glaube, es ist wichtig klarzumachen, dass Wissenschaft hilft, all diese Probleme, die wir haben, in den Griff zu bekommen. Ohne Wissenschaft wird es schwieriger und schlechter als Wissenschaft. Und ich würde mir hoffen, dass von allen Seiten da die Zuversicht in die Wissenschaft auch geteilt wird. Vielleicht wir selber, das sagte ich ja eben schon, ein bisschen mehr Zuversicht, dass wir auch der Hebel sind, um diese Dinge alle irgendwie zum Guten in den Griff zu kriegen.
Zuversicht, aber keine Erwartungsüberfrachtung.
Ja, also die Frage ist, was für Erwartungen da sind. Also es ist klar, es wird nicht der Schalter umgelegt werden und Prozesse in der Natur rückgängig gemacht werden können von heute auf morgen und so. Aber das ist dennoch die Dinge, die vor uns stehen, durch Wissenschaft besser geregelt, verstanden und auch bewältigt werden können als ohne.
Herr Mau.
Also der große Punkt ist für mich die Verteidigung der Wissenschaftsfreiheit, dass wir nicht teilnehmende Beobachter unserer Destruktion werden, unsere Möglichkeiten eingeschränkt werden, freie Erkenntnis nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch so etwas wie einen Begriff der wehrhaften Wissenschaft entwickeln, wenn wir in dieser veränderten globalen Situation nicht untergehen wollen.
Herr Mau, Frau Rockenbach, Herr Carrier, ganz herzlichen Dank. Wissenschaft für die Gesellschaft. Dankeschön.
Wissenschaft für die Gesellschaft. Sie hörten die Aufzeichnung der Podiumsdiskussion vom FES-Kolloquium am 16. Oktober 2025 im Lichthof der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Karl von Ossietzky. Eine Veranstaltung aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Es diskutierten Professor Dr. Martin Carrier, Seniorprofessor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bielefeld, Professor Dr. Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Professor Dr. Bettina Rockenbach, Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Moderation Dr. Jan-Martin Viada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Die weiteren Teile des FES-Kolloquiums können Sie hier im Podcast hören. Ebenso gibt es eine Videodokumentation und einen Veranstaltungsbericht. Alle Links dazu finden Sie in den Shownotes.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.
Sie können unseren Podcast Wissenschaft als Kompass kostenlos abonnieren. Sie finden ihn auf vielen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und natürlich hat der Podcast eine Heimat auf unserer Website awhamburg.de. Wir freuen uns über Ihr Interesse.